Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Hallo, mein Name ist Veronika Kalivoda und seit 2017 bin ich in Berührung des stillen Qigong.
Ja, mein Name ist Stefan Lauer und ich unterrichte und mache für mich selbst schon sehr lange Qigong, seit fast 40 Jahren.
Die heutige Folge entsteht ein bisschen auf mein Anliegen hin, muss ich an dieser Stelle kurz einwerfen. Denn als ich mit Qigong angefangen habe, habe ich mich gefragt, oh je, diese ganzen Begriffe, es geht um Akupunkturpunkte, Meridiane, Leitbahnen, was es da alles gibt, wie soll ich da jemals durchblicken, wenn ich kein Arzt bin, kein TCM-Therapeut und einfach erstmal reinschnuppern möchte. Und ich habe mich wirklich gefragt, puh, ganz schön viel, was da auf mich einströmt. Und andererseits habe ich ja sehr viel gespürt im Körper. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen diese Folge zur Einführung in diese Begrifflichkeiten und ihre Unterschiede. Und trotzdem lenken wir den Fokus darauf, worum es geht, um das eigentliche Fühlen. Wie ging es dir, Stefan, damit? Hast du diese Fragen öfters von Schülerinnen und Schülern oder fragende Blicke?
Ja, natürlich. Das kommt immer wieder mal. Was ist es jetzt genau? Was ist der Unterschied zwischen dem einen? Was ist, was sind eben die Meridiane? Was ist denn eben zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Energiezentrum, das man Dantien nennt, oder einem Chakra und so weiter? Da gibt es immer wieder Fragen. Und natürlich mag ich mich auch erinnern, dass ich, als ich damit angefangen habe, vieles große Fragezeichen waren. Ich hatte aber immer das Glück, dass ich Lehrerinnen und Lehrer hatte, die das nicht da zu sehr in das Theoretische gingen und denen es um exakte Begrifflichkeiten ging, sondern die mehr wirklich so vom eigenen Wahrnehmen ausgingen. Von dem her.
Ich glaube, das war auch oft mein Anspruch irgendwie, dass ich dachte, ich muss die Theorie genauso mitnehmen wie das andere und bin da mit so einem Lerneifer drangegangen zu Anfang. Aber es war nur zu Anfang eben, ganz spannend.
Ja, und da kommen wir gleich ein großes Thema. Ich versuche nicht zu lange auszuschweifen dazu. Aber was heißt denn Theorie im Hinblick auf Qigong oder wenn wir es auf den Ursprung gehen des Taoismus? Also lesen wir doch mal die grundlegenden, in Anführungszeichen, theoretischen Bücher, sozusagen die Bibeln des Taoismus, das Tao Te Ching oder Tao Te King, wie es früher genannt wurde, und manche Bücher jetzt noch heißen, und oder den Zhuangzi, die zwei vielleicht wichtigsten Bücher. Oder ich würde sagen, das Zhuangzi, das zweitwichtigste Werk des Taoismus, und der Lao-Tzu. Das sind ja keine Theorien mit exakten Anleitungen oder sowas, sondern das sind mehr Bilder, die extrem vieldeutig sind. Und so ist eigentlich alles im Qigong. Es gibt nichts, was so absolut so ist. Und wenn uns das jemand so zu verkaufen versucht, dann, ja, dann wäre ich einfach zuerst mal vorsichtig. Oder dann bin ich sehr vorsichtig. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, exakt so, so, so muss man es machen. Exakt genau so muss man sehen. Exakt so verlaufen die Meridiane. Exakt dort sind diese Energiezentren. Aber meine Lehrerin und Lehrer und ganz besonders auch der Großmeister Li, unser beider Lehrer, ja, der geht da ganz anders ran. Ganz anders.
Ja, das war auch extrem hilfreich, um mich schnell aus diesem Blick rauszureißen. Und dann dachte ich mir, erstmal musst du nicht so viel verstehen, sondern spüren und schauen, was tut sich, wenn diese Anleitung, Übungsanleitung kommt. Und es hat sich sehr viel getan. Und das hat mich dann schließlich dazu geführt, eigentlich das Ganze von hinten aufzurollen und erstmal zu spüren und dann die Verbindung zu schaffen. Ah, okay, das könnte das sein. Lebenstor. Okay, das könnte das sein. Ah, hier fühlt sich's interessant an. Das könnte das sein.
Genau, das ist schön. Und ich meine, wenn man sich länger mit dem beschäftigt, haben die meisten den Impuls, irgendwann mal mehr Wissen darüber zu wollen. Mhm. Bei mir hat es dann auch dazu geführt, dass ich wirklich auch TCM gelernt, studiert habe und mich mehr damit und mehr mit der Theorie beschäftigt habe. Aber am Anfang reicht da auch für was. Also bleiben wir mal bei den, was man von Meridianen spricht. Und das ist ja eine ziemlich willkürliche deutsche Benennung, weil auf Chinesisch heißt es Mai und das heißt so viel wie Gefäß. Also da wird auch kein Unterschied gemacht zwischen einem, vom Namen her, zwischen einem Blutgefäß und einem Energiegefäß. Mhm. Es sind einfach, und da ist auch eine Ähnlichkeit. Also genauso wie das Blut auf ganz vielen Bahnen durch den Körper fließt, so fließt das Qi, sozusagen die unsichtbare Energie, auch auf ähnlich funktionierenden Bahnen durch den Körper und nährt die verschiedenen Organe und Funktionen des Körpers, nährt das Gewebe. Alles braucht, genauso wie es Blut braucht, braucht es eben auch Qi. Und es braucht zuerst Qi aus dieser Sicht. Das Qi führt erst dazu, dass überhaupt dann auch das Blut fließt. Das ist jetzt so ein bisschen TCM und Qigong-Theorie. Aber das Bild ist, dass es sozusagen das Gleiche ist. Mhm. Und das ist eben, wir können schauen, okay, es gibt 12 Organmeridiane, dann gibt es 8 außerordentliche Meridiane oder außergewöhnliche Meridiane oder dann haben wir 20 Hauptmeridiane. Aber dann spricht man in der buddhistischen Tradition zum Beispiel davon, dass es je nach Zählweise oder je nach Darstellung gibt es zwei verschiedene, 72.000 oder 81.000 feinstoffliche sogenannte Nadis gibt, feinstoffliche Kanäle, also ganz viele Verästelungen, die noch viel weiter gehen. Mhm. Und letztendlich ist es wichtig, dass die Energie ähnlich wie das Blut im Körper läuft. Es gibt Hauptverläufe, die nennen wir es eben die Meridiane. Es gibt aber ganz viele kleine Verläufe, wie es ja beim Blut auch ist, wie es bei allem, auch bei den Körpersäften ist. Das Blut kommt, muss ja überall hinkommen. Deshalb gibt es nicht nur die Haupt...
Schlagader.
Genau, sondern es gibt eben... Letztendlich muss ja alles durchblutet werden. Mhm. Sonst würde es ja absterben. Also von dem, und genauso ist es mit dem Qi. Das geht überall hin, dann letztendlich. Mhm. Aber es gibt Hauptbahnen und wenn die natürlich verstopft sind oder blockiert sind, dann fließt es auch auf den feineren nicht und dann kommt die Energie nirgends hin. Genauso wie es beim Blut wäre, wenn eine Hauptbahn des Blutes, wenn eine Arterie oder so blockiert ist, dann kommt da kein Blut hin und dann gibt es da Mängel oder im schlimmsten Fall stirbt sogar was ab, oder?
Die Auswirkungen sind schnell zu merken.
Mhm. Genau, und das ist so ein bisschen vielleicht das Wichtigste bei den Meridianen, wenn wir jetzt wirklich die Meridiane nehmen, also die Haupt, nehmen wir mal die Organmeridiane, dann sagt man, okay, es gibt die Organe und die Meridiane fließen, sind verbunden mit den jeweiligen Organen, wobei die Organe eben nicht nur als physisches Organ gemeint sind, sondern auch als etwas Energetisches. Deshalb bei den Organen, die man entfernen kann, wie zum Beispiel eben die Gallenblase oder die Milz, und trotzdem lebt, sagt man, das energetische Prinzip ist dann immer noch da. Es ist zwar verändert, aber es ist noch da. Deshalb gibt es die Milz als TCM-Konzept weiterhin, auch nach einer Milzentfernung, nach dem Unfall zum Beispiel. Und das Bild, das hier klassisch verwendet wird, ist das zwischen Seen und Flüssen. Also die Organe im Sinne der TCM, also als Energiespeicher auch, gerade die jeden Organe wie die Leber, die Milz und das Herz und so, die werden auch als Speicherorgane genannt, das sind die Seen und die Meridiane sind die Flüsse. Und diese Seen und Flüsse sind alle miteinander verbunden. Mhm. Wenn in unserem Körper die Energie frei fließt, dann sind wir gesund. Wenn
genährt und versorgt.
Mhm. Genau, und wenn da ein Ungleichgewicht ist, wenn da Blockaden sind, wenn da ein Mangel ist an einer Stelle, dann entstehen eben Krankheiten. Das ist so die Grundlage. Aber wir müssen nicht die Details kennen. Aber wie gesagt, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, dann wollen die meisten von uns auch das ein bisschen besser wissen.
Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen Leitbahnen und Meridiane? Sind es zwei unterschiedliche?
Nein. Das ist einfach, mittlerweile wird in der TCM versucht man eher zumindest so wie ich es kenne, versucht man eher den Begriff Leitbahn zu verwenden als Meridiane. Aber das ist, wird ein Synonym gebraucht.
Genau, weil da ist zum Beispiel schon das erste Missverständnis. Leitbahnen werden oft als etwas Übergeordnetes gesehen und Meridiane sind die kleineren. Also dann können wir damit mal
das ist
aufräumen.
Sicher nicht so.
Das ist ein Synonym. Und
genau.
Wenn wir zu Energiezentren und Toren kommen und Akupunkturpunkten, was fällt dir da als erstes ein? Mit welchen Bildern darf man aufräumen?
Also Akupunkturpunkte kann man sehen, dass die sozusagen immer auch wie Öffnungspunkte dieser Meridiane sind oder dieser Leitbahnen sind, dass man dort also wie auch hineinkommt und etwas bewirken kann. Mhm. Oft sind es dann eben auch Punkte, wo sich auch etwas am ehesten staut.
Die relativ stark schmerzen, wenn man sie findet.
Genau. Und dann sticht man da eben eine Nadel rein oder drückt drauf oder übt mit Qigong zu diesem Punkt, sodass es wieder in Fluss kommt. Genau. Mhm. Deshalb sind sie dann auch eben drucktolerant, also schmerzen sie, wenn man drauf drückt, wenn es wirklich die richtigen Punkte sind, wenn da wirklich eine Blockade ist. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Punkt bei dem. Und da gibt es, da kann man sagen, allgemein sind es Öffnungspunkte. Da gibt es aber welche, die ganz besondere Öffnungspunkte sind, wie zum Beispiel die drei Pässe, die Himmels-, Erd- und Menschenpässe. Das wären dann die Fußmittelpunkte, Nieren 1 als die Erdpässe, den Scheitelpunkt als den Himmelspass und die Handmittelpunkte, Laugungpunkte als die Menschenpässe. Auch andere Pässe wie das Lebenstor als bestimmte noch wichtigere Öffnungspunkte. Wenn etwas Lebenstor heißt, dann kann man sich schon vorstellen, dass da das vielleicht eine besondere Bedeutung hat. Ja.
Was ich da sehr spannend fand, ist, dass das Lebenstor ja gegenüber vom Bauchnabel hinten quasi bei der Wirbelsäule zu verorten ist, dass es an unserer Körperrückseite ist. Wo ich mich damals schon gefragt habe, wow, also so etwas Wichtiges wie das Lebenstor setzt sich ausgerechnet in unseren Rücken, der ja komplett allem ausgeliefert ist und ungeschützt, weil wir unseren Blick nicht drauf haben. Und es das hat mich damals sehr überrascht.
Ja, es ist halt, die Vorderseite ist eher der Bereich des nachgeburtlichen Geistes, also des Absichtsvollen. Und der Rückbereich ist eher des ursprünglichen Geistes, also das, was eben nicht absichtsvoll geschieht, sondern was ja von unserem höheren Selbst, könnte man sagen. Yuan Shen als Ursprungsgeist kann man auch übersetzen als ursprünglich Göttliches in uns. Mhm. Also von diesem höheren Geist in uns gelenkt wird. Deshalb ist es nicht im Bewusstsein ausgesetzt so gut. Man muss das üben im Qigong zum Beispiel, um wirklich mehr in Verbindung mit diesem Ursprünglichen in uns zu kommen, der ursprünglichen geistigen Kraft. Und das hat genau damit zu tun. Aber es ist natürlich auch auf Nabelhöhe, was auch nicht umsonst ist. Also das Leben kommt wirklich von dort, auf dieser Höhe. Und dann gibt es zum Beispiel halt Energiezentren. Das eine sind die Organe, die eben, wie gesagt, in der TCM Energiezentren sind und auch unabhängig von oder neben dem rein körperlichen. Das ist ein sehr häufiges Missverständnis, dass man meint, wenn in der TCM von der Leber gesprochen wird, dass es nur die physische Leber ist. Ich habe es wirklich auch früher schon erlebt, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, ich war beim TCM-Arzt oder bei TCM-Therapeutin und der hat gesagt, ich habe ein Leberproblem. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt, da habe ich herausgefunden, nee, die hat nicht ein Leberproblem, die hat ein Problem im Leberenergiesystem. Deshalb spricht man heute auch, versucht man nicht mehr von den Organen zu sprechen, sondern vom Funktionskreis. Mhm. Also dass wir nicht das Organ Leber sagen, sondern der Funktionskreis Leber. Weil das physische Organ der Leber ist nur ein Teil davon. Und jetzt aus der TCM-Sicht nicht das, womit wir am meisten arbeiten. Und auch nicht das, also dazu gehört eben auch der Meridian der Leber, dazu gehören aber auch andere Gewebe. Bei der Leber zum Beispiel sind das die Muskeln und die Sehnen. Die Augen als Sinnesöffnung der Leber. Das gehört alles zum Funktionskreislauf. Ähnlich wie die Leitbahn setzt sich das halt nur so halb durch. Es wird immer noch oft von Organen gesprochen. Aber es ist eigentlich schwierig, weil dann eben genau diese Missverständnisse. Mhm. Ich achte mich sehr darauf, das immer auch zu sagen, wenn ich jemandem sage, okay, da sehe ich eine Störung, zum Beispiel eine Milzschwäche. Das hat nichts mit einer physischen Milz zu tun. Das erst dann, wenn es wirklich schlimm wird, wird es, wenn es ins Yin geht, also ins Gewebe geht, dann kann das dann auch wirklich zu was Physischem sehen. Aber das ist auch der große Vorteil der TCM. Wir können schon was tun, bevor es zu einer physischen Erkrankung wird, wenn es erst energetisch ist. Dann gibt es aber noch andere Energiezentren, die wie so übergeordnete Energiezentren sind. In den taoistischen Qigong-Stilen spricht man davon Dan Tien, was oft sowas wie Zinnoberfeld übersetzt wird.
Wie was?
Zinnoberfeld. Aha. Das kommt aus der inneren Alchemie. Letztendlich ist so, Dan könnte man sagen, ist sowas wie konzentrierte Energie, das innere Heilmittel, also was sehr spezielles, konzentrierte, starke Energie. Und Tien ist einfach Feld. Mhm. Und da sprechen wir hauptsächlich von den drei Hauptdantiens, unteres, mittleres und oberes. Und in den buddhistischen Stilen spricht man halt ähnlich wie auch in anderen Stilen auch eher von Chakras. Mhm. Die befinden sich aber auch mehr oder weniger an den gleichen Orten. Also wir sprechen nur von drei Dantiens hauptsächlich, aber es kann jeder Ort, sagt man, auch ein Dantien sein. Ähnlich mit Chakras, da gibt es, die meisten sprechen von 7 Chakras, aber in den meisten buddhistischen Schulen spricht man eher von 5. Es gibt aber auch Schulen, die von 9 sprechen. Also es sind letztendlich einfach Energiezentren. Und also die 3 Dantiens, die wir haben, die entsprechen ziemlich genau von der Lage her einem Chakra. Also es ist letztendlich das Gleiche. Und wenn wir wirklich Qigong üben, geht es ja nicht darum, irgendein äußeres Bild zu haben. Also wir sollten uns nicht drüber streiten, was ich wirklich schon erlebt habe, ist jetzt das Herzchakra rot oder violett oder gelb oder, oder weiß ich was getupft, sondern ist es und hat es so und so viele Blätter oder so und sowas, sondern letztendlich sind das alles nur äußere Herangehensweisen und wir sollten es spüren. Mhm. Und das Spüren ist bei jedem ein bisschen anders, bei jeder ein bisschen anders.
Und vor allem auch nicht mit festen Bildern und Erwartungen drangehen, weil das Bild kann sich ja auch verändern. Und diese Möglichkeit müssen wir uns unbedingt belassen, um die Entwicklung oder das wahre Spüren in dem Moment auch wirklich zuzulassen. Und wenn wir mit einem Bild, das wir zu Anfang unserer Praxis vielleicht bekommen haben, immer wieder heranholen, um es zu bewahrheiten, wäre es wiederum kontraproduktiv.
Ja, genau. Und hier sieht man auch wieder so ein grundlegender anderer Umgang damit. Wir tendieren dazu, die Sachen immer ganz streng zu sehen und zu sagen, das ist so. Und hier erlebe ich immer wieder, auch gerade letztens jemand habe ich eine Übung gemacht, wo wir mit eine buddhistische Übung, wo man auch mit Chakren arbeitet und da kommt dann Licht hinein und bekommt eine bestimmte Farbe und da kam die Frage, ja, aber ich kenne das so, dass dieses Chakra eigentlich eine andere Farbe hat.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe das gelernt, zum Beispiel, ich praktiziere ja auch Meditationsform aus dem tibetischen Buddhismus und da habe ich gemerkt, dass da in der gleichen Schule, in verschiedenen Belehrungen, die Chakren anders aussehen. Und ich habe mal erlebt, vor langer Zeit, als der wurde das Leben der Buddha bezeichnet, Lopan Tenzin Namdak Rinpoche, der ein wirklich großer Dzogchen-Meister ist, der letztes Jahr mit 100 verstorben ist, als der gefragt wurde, ja, aber das Herzchakra hat doch diese und diese Farbe. Und der hat das irgendwie nicht verstanden und hat irgendwie sehr fragend reingeschaut und dann hat er mit dem Übersetzer diskutiert und man hat richtig gemerkt, der hat das nicht begriffen, dass wir meinen, ein Chakra hat irgendeine feste Farbe und die ist so und so. Der hat das nicht verstanden. Und der musste richtig, die haben länger diskutiert, bis er dann irgendwie gemerkt hat und irgend so eine Antwort in die Richtung gegeben hat. Und das ist nicht das Konzept. Wir gehen auf eine, je nachdem, wie wir die Dinge anschauen, verändert es sich. Im Qigong schauen wir zum Beispiel auf das untere Dantian, das ist so die Unterbauchregion unterhalb des Nabels, können wir als Dantian anschauen. Wir können es aber auch als eine Region anschauen, die wir ein bisschen anders nennen. Dann nennen wir es zum Beispiel den Bereich der Sexualität. Dann ist auch so der ganze, das was das Wurzelchakra wäre, also der ganze Dammbereich und so, und auch die Genitalien gehören dann auch dazu. Wir schauen anders drauf, wir nehmen es anders wahr und dann ist es was anderes. Aber es ist nicht so, dass die Realität was anderes ist. Das ist ja, ja, wir nehmen ja auch nicht wirklich die Realität wahr mit unseren Augen und unseren Sinnen, sondern wir nehmen sie so wahr, wie unsere Sinnesorgane und dann letztendlich unser Hirn uns das abspielt. Aber die Annahme, dass die Welt so ist, wie wir sie sehen, ist ein Trugschluss, auch wenn es schwierig ist zu verstehen. Also ich verstehe das auch nicht wirklich sinnlich, aber es ist halt einfach so. Ein Reptil sieht die Welt anders als wir. Und es ist nicht so, dass wir es richtig sehen und das Reptil sieht es falsch. Mhm. Wir haben einfach andere Sinnesorgane und andere Umsetzung des Gehirns. Von dem her, und genau gleich ist es mit zum Beispiel dem Meridian oder einem Chakra oder einem Dantian. Je nachdem, wie ich drauf schaue, je nachdem, wie ich es wahrnehme, ist es anders. Bei dir fühlt es sich anders an als bei mir.
Ja.
Vielleicht, weil es bei dir anders ist, aber vielleicht auch einfach, weil du eine andere Art der Wahrnehmung hast. Und die äußeren Anweisungen sind immer nur möglich, sozusagen Hilfen, um ins Spüren zu kommen. Mhm. Deshalb sagt Meisterli auch immer, die Meridiane, die sind nicht genauso, wie sie auf diesen Puppen und in den Meridianatlassen dargestellt werden. Die können bei jedem ein bisschen anders sein, die können sich immer ein bisschen verändern. Wir müssen sie spüren. Mhm. Weil sonst liegen wir vielleicht völlig daneben. Und gleich ist es mit den Energiezentren, mit den Dantians, mit den Organen und so. Also das sind alles nur Hilfen, wir sollten das alles sehr locker sehen und
ja. Und mit der Offenheit herangehen, dass das, was sich mir in dem Moment zeigt, ist eben das, was sich in dem Moment zeigt, aber was nicht für immer gesetzt ist, sondern es ist eine Abbildung des Moments, wie auch eine Emotion, die in dem Moment aufkommen kann und das nächste Mal bei der Übung wieder ganz anders ist. Also, exakt. Aber das ist auch das, was ich so wahnsinnig schätze an dieser Praxis, dass wir tatsächlich nicht nach einem festen Regelwerk, nicht nach festen Definitionen, nicht mit vorgegebenem richtig-falsch dieser Weg, sondern jedes Mal bist du dein bestmöglicher Experte, der sich auf diesen Weg begibt. Und je offener und aufgeschlossener, sozusagen ich mal, der Blick und das Spüren und unvoreingenommen, umso lebendiger oder vielleicht nützlicher, das, was dann gerade passiert. Also das ist so ein Geschenk, das ist unfassbar. Es gibt ja wenig auf der Welt, was tatsächlich so funktioniert. Ne?
Genau. Ja, und das ist eben, ich glaube, die Offenheit ist wichtig und die Theorien als Theorie zu sehen, aber eben als ein Raster, durch das wir die Welt sehen und nicht als die Welt. Wir müssen Konzepte haben. Deshalb gibt es zum Beispiel in der TCM auch verschiedene Darstellungsweisen, die nebeneinander bestehen und die sind nicht Konkurrenz. Mhm. Die sind einfach, wenn ich so anschaue, dann sind die fünf Elemente sind fünf in einem Kreis angeordnet. Das ist eine Art zu sehen. Es gibt eine andere Art, da ist die Erde in die Mitte und die anderen vier Elemente drumherum. Und das sind nicht zwei verschiedene konkurrenzierende Modelle. Man kann nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. In einem Modell sagt man, dass die Jahreszeit der Erde der Spätsommer ist und in der anderen sagt man, dass die Jahreszeit der Erde jede Spätphase jeder Jahreszeit ist. Und das sagt man in der gleichen Schule, das ist einfach je nachdem. ich kann es so sehen, ich kann es so sehen. Mhm. Das zeigt uns ja, es gibt da keine absolute Wahrheit, mhm. sondern es ist alles relativ. Alles ist relativ. Ja. Das ist ja auch das, was Yin Yang aussagt. Also von dem her müssen wir immer anschauen, wie ist es? Und wir müssen immer uns bewusst sein, dass wie wir draufschauen, das verändert. Deshalb können wir auch nicht jetzt streiten mit jemandem, der sich mit, weiß ich was, traditioneller westlicher Medizin auseinandersetzt und da andere Elemente hat oder mit jemandem mit Ayurveda und Yoga und sagen, das ist falsch. Nee, das ist einfach ein anderes Raster über die gleiche Realität. Mhm. Und beides ist richtig. Beides kann richtig sein. Beides kann natürlich auch irgendwie falsch angewandt werden. Und ich glaube, falsch ist vor allem dann, wenn wir das dogmatisch angehen und sagen, mhm. so und so ist es und mhm. alles andere ist falsch.
Ja, ich kann verstehen, dass da einige dran verzweifeln, weil sie genau. wollen einfach sich an irgendwas entlanghangeln und auf was einstellen. Und diese Parallelität ist anstrengend für sie, weil sie dann, ja, aber es ist dann in dem Moment einfach der Verlass und das Vertrauen auf das eigene Spüren. Und dann kommt es meiner Ansicht nach eben oder auch meiner Erfahrung nach nicht darauf an, wie wird es erklärt oder transportiert, sondern bei mir ist es gerade so, daran kann ich jetzt nichts verändern.
Genau. Das wir ist sind einfach,
meine Realität im Moment, ja.
Wir sind anders geprägt von unserer Bildung her, und dass es irgendwas gibt, was fix ist und was genau so und so ja, ist. Und letztendlich gibt es nur die Mathematik, die so ist. Alles andere, wenn wir schon nur die Physik anschauen, dann ist alles sehr fließend und wir können nichts wirklich festhalten. Nur die Mathematik kann man wirklich sagen, 2 und 2 ist 4 und so weiter, also in viel komplexer. Deshalb sagen ja auch viele, die Mathematik ist die einzige exakte Wissenschaft. Und alles andere, wenn wir es genau anschauen, ist nicht so fix, wie wir in unserem Schulsystem das beigebracht bekommen. Und wenn wir uns mit Qigong und TCM wirklich tiefer auseinandersetzen wollen oder auch mit Buddhismus und Meditation oder Taoismus oder auch mit Yoga und so, dann müssen wir genau dieses Denken ein bisschen hinterfragen und offener werden, dass mhm. es ganz viele mhm. Arten der Wahrnehmung gibt.
Ja, und dann darf es wieder nicht ganz beliebig wirken, weil sonst, es ist nicht leicht, aber ich würde es unterstützen, diese Offenheit lohnt sich immer mehr, um auch für sich diese Freiheit zu entwickeln, den eigenen Blick wahrzunehmen.
Mhm. Vielleicht noch kurz, ich wollte nicht damit sagen, natürlich, dass die Theorien gar nichts nützen. Ich beschäftige mich viel mit den Theorien. Ich finde es wichtig, dass man, auch wenn ich an den TCM-Schulen unterrichte, ist wichtig, dass man die Grundlagen kennt. Und diese Theorien, die helfen uns, ohne die es wahrzunehmen, da müssen wir wirklich irgendwie extrem weit sein, schon fast erleuchtet. Deshalb hilft uns das. Aber nicht im Sinne von, so ist es, sondern so, das ist unsere Herangehensweise, so können wir es wahrnehmen, das ist das Raster, wie wir es erfassen können. Und letztendlich ist es dann doch wieder anders. Und so beides gleichzeitig zu haben. Mhm. Aber ohne die Theorie geht es für mich zumindest nicht und für die allermeisten Leute nicht. Super.
Vielen Dank für diese Folge. Ich glaube, die wird einigen helfen, nochmal mehr Durchblick zu bekommen und ein paar Bilder wieder aufzunehmen und ein paar aufzugeben. Vielen Dank und auf ein spannendes Thema beim nächsten Mal.
Ja, und auch hier, das beruht ja ähnlich wie die letzte Folge, wo ganz konkrete Fragen waren. Hier haben wir immer wieder während unserer Zeit uns damit auseinandersetzen, Fragen bekommen und hatten diese Fragen selber auch immer wieder. Von dem her, aus Fragen entstehen sehr gute Gespräche. Wenn ihr Fragen habt, Diskussionsthemen, wendet euch an uns. Wir danken euch sehr über alle Impulse. Vielen Dank.
Bis bald.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss.